redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Deutschlandfunk Nova und Vrindt. Und von Deutschlandfunk Nova ausgeliehen habe ich mir Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema heute: Hans-Martin Schleyer. 1977, oder?
So ist es.
Deutscher, 1977, deutscher Herbst, RAF, erste Generation Terrorismus, Stuttgart, Stammheim.
Jawohl.
Ich glaube, es gibt 50 Phrasen, die man einfach so reinwerfen kann, und jeder hat Bilder im Kopf.
Jeder hat Bilder im Kopf, und die, die etwas älter sind, so wie wir zwei beiden Hübschen, die erinnern sich auch noch, wo sie waren an dem Tag, als entweder Schleyer entführt wurde oder als die in Stammheim einsitzenden RAF-Leute sich umgebracht haben oder er selber gefunden wurde.
Ich nicht mehr,
wurde.
Dazu bin ich dann doch zu jung gewesen. Ich bin Jahrgang 69, das
okay, aber
ich habe die dritte Generation habe ich noch mitgekriegt, Herrhausen.
Ja,
Da weiß ich noch, dass ich mehrfach in als Fahranfänger in Polizeisperren gefahren bin, wo sie auch wirklich mit automatischen Waffen gestanden haben und einen Kofferraum durchsucht haben.
Ja, ich kann dir das noch ein bisschen weiter dramatisieren. Ich habe damals sehr lange Haare gehabt, einen Parker getragen und, was noch viel schlimmer war, ich fuhr einen hellblauen Volvo 142, den P142. Mhm. Die Insider wissen, dass das ein sehr, sehr schönes Auto war, mit einer sehr robusten Maschine, für Studenten bestens geeignet. Und diese Maschine oder dieses Auto wurde teilweise auch von Terroristen gefahren.
Oh.
Und ich hatte lange Haare und einen Parker. Und ich bin jedes Mal, wenn ich in eine Polizeikontrolle kam, das war sehr oft hier in Köln, bin ich wirklich in Schweiß ausgebrochen, weil es tatsächlich hier dazu gekommen ist, dass bei einer Kontrolle ein junger Polizist durchgedreht ist, weil der hat einfach Angst gehabt,
ja,
und hat versehentlich mit einem nervösen Finger mit seiner MP durchgezogen und hat einen völlig unschuldigen Pkw-Fahrer erschossen.
Ach du Scheiße.
Weil einfach die Situation so aufgeheizt war, die Polizisten wurden rallig gemacht und die Menschen, die jedenfalls hier in Köln waren, auch wurden auch rallig gemacht, und es war eine beschissene Situation, zumal die Entführung tatsächlich dort stattgefunden hat, wo ich groß wurde. Also es ist tatsächlich von meinem Elternhaus einen halben Kilometer weg.
Hinterher wurde er übrigens versteckt gehalten in dem Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, in Erftstadt-Lippla.
Genau.
Und in der Wohnung hat dann nämlich sogar eine Schulfreundin von mir, hat dann später haben die in dieser Wohnung gelebt.
Ja, also war, Wahnsinn. Also jedenfalls, das war tatsächlich für mich ein hautnahes Erlebnis. Ich war also an dem Tag der Entführung war ich in Urlaub, in Ferien mit meiner Freundin damals, und als wir zurückkamen, mussten wir schon, die Einreise nach Deutschland war schon sehr kompliziert für uns, eben mit diesem blauen, hellblauen Volvo. Und wie wir dann hier in Köln waren, war also alles mit Polizei voll, und es war wirklich eine ziemlich üble Situation. Und das war genauso wieder auch so eine Zäsur, von der ich denke, das wird dieses Land wirklich geprägt haben, und das wird viele Leute, solange sie leben, werden das nicht vergessen, so ähnlich wie 9/11 oder die Mondlandung, um jetzt mal positive Dinge zu sagen, oder Kennedy ist auch so eine Geschichte, die eben jeder wirklich weiß. Und damals war tatsächlich eben der deutsche Herbst auf dem Höhepunkt, das, was man dann so genannt hat. Also
warum eigentlich
Terror,
deutscher
weil
Herbst?
Sich dort alles kulminiert hat sozusagen.
Es war tatsächlich im Herbst.
Es war im Herbst 77 ist so das Meister. Kurz davor war Jürgen Ponto, Dresdner Bankchef, der ermordet wurde. Und davor war der Peter Lorenz, die Entführung des CDU-Vorsitzenden von Berlin, Peter Lorenz.
Warum? Weiß man eigentlich, warum die das gemacht haben? Also ich kann mir vorstellen, man ermordet den deutschen Bankchef, man ermordet den Generalbundesanwalt, um denen da oben die Nachricht zu schicken, auch ihr seid nicht sicher oder so. So könnte ich mir das daher romantisieren. Aber warum haben die das gemacht?
Naja, sie haben natürlich, die haben versucht, Leute zu entführen, um einsitzende Gesinnungsgenossen freizupressen. So, und bei Peter Lorenz, da erinnern wir uns vielleicht alle dran, das war 2 Jahre vorher, ist es auch gelungen. Da wurden also 6 oder 7 Leute ausgeflogen. Ich glaube, in den Jemen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in den Jemen. Übrigens, einer, der sich nicht hat ausfliegen lassen, war Horst Mahler.
Der Einbeinige.
Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Der hat tatsächlich mit der RAF eingesessen.
Ja.
Hat die Möglichkeit gehabt, aus der Nummer rauszukommen, also ausgeflogen zu werden, hat das abgelehnt und ist dann im Laufe der Jahre genau auf die andere Seite des politischen Spektrums gewandert. Also ein Phänomen, das hat man ja öfter sozusagen, dass die politische Gesäßgeografie ist eben nicht eine Linie, sondern ein Kreis.
Ja.
Und oben an den Spitzen sind rechts und links ganz eng zusammen.
Hufeisentheorie.
Hufeisentheorie, genau. Jedenfalls also die hatten 75 Erfolg gehabt und dann saßen ja immer noch welche in Haft, also die führenden Köpfe, Bader, Enslin und Jan-Karl Raspe zum Beispiel. Und die
später habe ich dann in Frankfurt da gewohnt, wo, war das, ich glaube, Bader und Raspe verhaftet wurden, im Hofeckweg, wo sie aus dieser Garage, gezogen wurden in Unterhose.
Davor.
Da habe ich gegenüber gewohnt. Allerdings habe ich es nicht beobachten können, weil das war in, das war schon dieses Jahrtausend.
Ja, jedenfalls.
Ich habe eine Verbindung zur RAF.
Ja, Horror, da würde ich mal drüber nachdenken. Also was die, also da hat es geklappt sozusagen und dann wollten sie eben mit der nächsten Entführung, ja, ich sage einfach mal, den Rest der einsitzenden Terroristen, Gesinnungsgenossen noch frei pressen.
Die saßen in Stammheim, ne?
Die saßen in Stuttgart-Stammheim, da wurde ihnen der Prozess gemacht, Stammheim. Das war jetzt aber wirklich, da muss man auch deutlich dazu sagen, das war jetzt auch so ein Ausnahmegefängnis. Damals war das eine absolute Neuerung, Hochsicherheitstrakt nannte man das. Der wurde extra gebaut für die Häftlinge mit Isolationsmöglichkeiten, mit Abschottungsmöglichkeiten. Es wurde ja häufig genug gesagt, dass also die Isolationshaft, die Inhaftierten fertig gemacht habe. Das kann ich tatsächlich natürlich nicht beurteilen, weil ich damals nicht da war. Sie haben auch jedenfalls relativ viel Besuch bekommen und die, die dann besucht haben, haben gesagt, nein, so war das nicht, aber gut. Jedenfalls,
das hat sehr viel PR
Es war sehr, sehr emotional auch, ja. Und sie hatten halt drei Anwälte, die also von denen mindestens mal zwei besonders, nein, eigentlich alle drei, also besonders publikumswirksam waren. Otto Schilly ist derjenige, der vielleicht noch den meisten in Erinnerung ist, Christian Ströbele und Herr Croissant, die also
Klaus Croissant, genau.
Die tatsächlich die Medien auch instrumentalisiert haben mit so Anträgen, man möge jetzt den amerikanischen Präsidenten vorladen, der ja schließlich für den Vietnamkrieg verantwortlich sei und solche Sachen. Also wo man dann sagt, aha, hier wird jetzt auch richtig Politik gemacht. Es war ein sehr schwieriger Prozess, der da anstand und in diesem Zusammenhang und in dieser Situation kam es dann eben zu dieser wirklich extrem brutalen Attacke auf Hans-Martin Schleyer.
Wie war eigentlich, also so in rückblickend, auch wenn man so die Filmdokumente sieht und sowas, wie ist diese PR, da ist ja tatsächlich zugunsten der Inhaftierten, ist ja sehr viel PR betrieben worden aus Stammheim heraus. Wie ist das eigentlich in der Bevölkerung angekommen? Waren die eher, haben die eher sympathisiert mit denen oder die haben die gehasst?
Na, gehasst ist jetzt vielleicht was anderes, aber die meisten waren natürlich dagegen, das hat man denen nicht geglaubt.
Ja.
Aber sie haben tatsächlich mit ihrer Propaganda, nennen wir es jetzt ruhig mal so, sind relativ gut durchgedrungen. Sie waren tatsächlich oft in der Presse, sie waren in den Medien vertreten. Das kann man sich jetzt alles nicht so vorstellen wie heute. Es gab natürlich nicht 500 Programme, sondern eben nur drei, beziehungsweise dann die Regionalprogramme. Es war nicht so, dass du auf dein Home-Smartphone gucken konntest und die neuesten Nachrichten hattest. Das heißt, das ist alles ein bisschen reduzierter gewesen. Aber in den damaligen Möglichkeiten war es schon wirklich relativ umfangreich. Und das war auch die Strategie. Man wollte tatsächlich die Sympathie für diese Inhaftierten als Freiheitskämpfer, als politisch Inhaftierte, als Leute, die eben der guten Sache sich verschrieben haben, einfach stärken, um damit eben auch eine von außen eine Beeinflussung auf diesen Prozess herzustellen.
Was aber nicht funktioniert.
Was nicht funktionierte, weil eben gleichzeitig die Brutalität, mit denen diese Dinge durchgeführt worden waren, den Leuten, und dazu habe ich auch gezählt, also ich habe mit denen nicht sympathisiert, aber ich fand natürlich viele Kritikpunkte, die, ich sag mal, Meinhof formuliert hat und die in der Taz und anderswo, und nicht in der Taz, aber in Konkret.
Konkret hieß sie damals.
Was für ein Quatsch. Also in der Konkret zu lesen waren, das habe ich schon auch nachvollzogen. Es gab ja auch Fernsehdiskussionen, wo sie dann dran teilgenommen hat. Da habe ich gesagt, ja, da ist wirklich was dran. Und sozusagen im Umfeld der Studenten mit Vietnamkrieg und das war alles gut, aber und auch in meinen Augen wirklich kritikwürdig, aber dass man eben sozusagen mit gezogenem Messer dann auf einen Menschen losgeht, selbst wenn er NSDAP-Mitglied war oder selbst wenn er von mir aus auch ein SS-Verbrecher gewesen sein sollte, das fand ich damals wie heute eben nicht passend, sondern das ist nicht der richtige Weg gewesen. Und insofern war die Bevölkerung natürlich auch gespalten, aber der größere Teil war sicherlich gegen diese Aktionen und auch gegen die RAF eingestellt. Und das muss man auch sagen, es gab natürlich eine gewaltige Hetze auch. Also die Bild-Zeitung hat irre gehetzt und hat also im Grunde genommen den Bürgerkrieg ausgerufen. Und letzten Endes... Also
was damals auch noch funktioniert hat. Ne? Heute ist deren Kampagnenfähigkeit jedoch eher eingeschränkt.
Ja, aber was man wirklich mal bedenken muss, ja, da war die Bundesrepublik gegen, sagen wir mal, 100.
Ja.
Höchstens.
Ja.
So, und diese 100 waren allerdings wild entschlossen. Ja. Und die hatten auch ein gewisses Sympathisantenfeld. Und es gab dann auch, also selbst in meinem engeren Umfeld ist es dazu gekommen, dass du dann nachts aufgewacht bist und da stand auf einmal sowas wie eine SEK-Einheit vor dir und hat mal geguckt, ob du irgendwelche Enddienste deiner Zeit versteckt hast.
Ja.
Bei einer damaligen Freundin wurden die Dichtungsschläuche im Eisschrank aufgeschlitzt, mal eben so, und dann kannst du den Eisschrank wegschmeißen. Also das ist einfach so passiert bei der Razzia. Und du standst dann da nackt in der Ecke und hast zugeguckt, währenddessen 7 oder 8 Gestalten deine Wohnung auseinandergenommen
haben. Das ist auch nicht unbedingt geeignet, um Vertrauen in die Staatsmacht zu
festigen. Nicht so wirklich. Also man war damals tatsächlich, dadurch, dass es eben so ein Frontalangriff war, auch auf Staatsseite tatsächlich nicht in der Lage, vernünftig zu reagieren. Ja. Und vernünftig, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich ist, wenn man so eine massive Gewalt also einem entgegenstellt, auch als Staat. Ob man da vernünftig und immer schön ruhig und rational handelt, das weiß ich nicht.
Das ist auch ein Staat muss ja lernen. Hatten wir in der Olympiasendung genau. Auch gesagt, dass, woher hätten sie es wissen sollen?
Und das ist alles nicht
vorzuwerfen ist ihnen, dass sie nicht da angerufen und gefragt haben, wo die Leute sich schon damit auskennen.
Ja, ne? Das stimmt. Das stimmt. Aber also gutes Stichwort 72. Das ist ja noch nicht so lange her gewesen. Ja. Und wir haben hier ja auch schon über Benno Ohnesorg gesprochen. Das war 67. Das war 10 Jahre her. Und die Bewegung 2. Juni, die sich auf Benno Ohnesorgs Ermordung wirklich kaltblütige, schlimme, das war eine katastrophale Tat, die da der Polizist namens Kuras vollbracht hat. Darauf berief sich ja ein Teil der RAF mit der Bewegung 2. Juni. Und insofern gibt es einen Zusammenhang sozusagen zwischen diesen singulären Erscheinungen und Taten, herausgehend aus der ersten, ich sag mal, Studentenbewegung, die sich dann radikalisiert hat in Teilen, und eben Benno Ohnesorg und was dann so in den Folgejahren da passiert. Dazu gehört auch die Erfahrung mit München 1972, das Attentat auf die Olympischen Spiele. Und die Unfähigkeit der Deutschen, darauf zu reagieren, aber auch der westlichen Welt. Also da war keiner, außer vielleicht den Israelis, aber auch da ist vielleicht der Mossad etwas überschätzt. Also immer schön vorsichtig bei vorschnellen Rückschlüssen. 1975 bei der Entführung Peter Lorenz, das war wirklich sehr wichtig, weil das war erstens die Bewegung 2. Juni, also die haben sozusagen sich darauf berufen. Und zweitens hat der Staat dort Weichheit gezeigt und ist eingeknickt, hat also ausgetauscht, was hinterher zu großen Diskussionen geführt hat. Und vermutlich
also auch innerhalb der Politik.
Absolut.
Aber auch erst als Schleier dann passiert
ist.
Oder auch vorher schon. Okay.
Die haben gesagt, wir können das nicht zulassen, dass so ein prominenter Vertreter, ich sag einfach mal, umgebracht wird.
Ja.
Und die Debatte ist sehr schwer zu führen. Willst du sagen, nein, das ist das Risiko eines Politikers? Wenn er Politiker ist, dann kann er auch umgebracht werden.
Ja, das kannst du sagen, aber
wer wird dann noch Politiker?
Das kannst du erst nach Lorenz oder nach Schleier konntest du das sagen.
Nein, das konnte
man nicht
sagen.
Hättest du es theoretisch begründen müssen. Du kannst natürlich sagen, so, du stehst jetzt unter erhöhtem Risiko, das weißt du jetzt, damit musst du leben, wenn du das nicht willst, wär Tischler. Ja. Das kann man ja immer noch sagen.
Ja, ja.
Aber wenn so ein Fall noch nie irgendwo passiert ist, das ist theoretisch ist das nicht vermittelbar.
Ist auf jeden Fall schwieriger, das stimmt.
Von daher ist es damals gar keine Frage gewesen wahrscheinlich.
Ja, ja. Jedenfalls, als dann Schleier passierte, das kann man ja wirklich lang und breit nachlesen, hat es sehr schnell diesen Krisenstab gegeben. Mhm. Im Krisenstab saßen Vertreter aller Parteien, auch der Oppositionsparteien, also Helmut Kohl zum Beispiel war dabei, Friedrich Zimmermann, der später Innenminister wurde, war dabei von der CSU. Helmut Kohl hat später gesagt, er hätte sich austauschen lassen wollen gegen Schleier, wo alle gesagt haben, hast du einen Vogel? Ja, was soll das? Das ist ja nur PR.
Ja.
Man kann das jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Das wäre eine sehr mutige Tat gewesen, zweifellos. Aber ich habe also später gelesen, mit einem gewissen Vergnügen, ehrlich gesagt, selbst wenn es eine schlimme Situation war, wie es da in diesem Krisenstab zugegangen ist. Es wurde relativ viel Cognac verkonsumiert, es wurde unentwegt geraucht und gegessen natürlich und man spielte letztendlich Schach.
Ja.
Weil es waren sehr viele Phasen, wo man warten musste, wo man einfach nicht wusste, wie das so weitergeht. Ja. Und es war aber dann doch relativ schnell klar, nachdem überhaupt klar war, was passiert ist. Ja, das kann man sich heute auch nicht so richtig vorstellen. Die wussten eine gewisse Zeit lang nicht, was ist eigentlich los.
Wie, was ist los? Das war doch hier in Köln-Lindenthal.
Das war in Braunsfeld,
Braunsfeld.
In der Astorstraße.
Da haben die doch mit Maschinengewehren den Benz von dem total zerlegt.
Ja, aber du wusstest nicht, wo er ist. Du wusstest nicht, ist er tot? Du wusstest nicht, liegt er? Also wir spielen jetzt gleich einen Ausschnitt aus der Tagesschau von dem Tag ein. Da wirst du sehen, dass die nicht genau wussten, Sachstand 20 Uhr, da war das schon auch ein bisschen her, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Uhr es passiert, aber jedenfalls ein bisschen früher. Zu der Zeit war nicht klar, ist er entführt worden, ist er ermordet worden, ist er irgendwo in einem Krankenhaus. Das Einzige, was man wusste, ist, es hat dort diesen Anschlag gegeben und es gibt Tote, die liegen auf der Straße, die konnte man sehen. Da gibt es ganz schreckliche Bilder, die wurden damals im Übrigen veröffentlicht, im Gegensatz zu heute, da wurden Tote tatsächlich auch gezeigt. Also das ist zwar weit weg gewesen, aber man konnte tatsächlich sehen, dass da Leichen lagen mit so verdeckt, mit Decken. Und die Tagesschau um 20 Uhr, die hört sich dann so an.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden. Schleyer wurde offenbar verletzt, möglicherweise entführt. 4 Polizeibeamte, die zu seinem Begleitkommando gehörten, wurden getötet. Nach den bisher unbekannten Tätern wird gefahndet. Das Bundeskriminalamt hat sich sofort in die Ermittlungen eingeschaltet. Seit 18.11 Uhr überstürzten sich die Meldungen vom Attentat auf Schleyer. Trotzdem ist Klarheit über Hergang und Opfer bisher nicht zu gewinnen. Nachdem es zunächst geheißen hatte, über Schleyers Befinden und seinen Aufenthaltsort sei nichts bekannt, äußerte ein Polizeisprecher in Köln die Vermutung, Schleyer sei entführt worden. Kurz darauf dementierte ein Polizeisprecher Entführungsgerüchte. Schleyer sei vielmehr in ein Krankenhaus gebracht worden. Wiederum kurz darauf soll das Bundeskriminalamt in Wiesbaden die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten ohne weitere Einzelheiten mitzuteilen bestätigt haben. Dies wurde schließlich von einem anderen Mitglied des Bundeskriminalamtes in Zweifel gezogen. Für eine Entführung spricht, dass offenbar keine amtliche Stelle weiß, wo Schleyer sich aufhält.
Was ja dann möglicherweise schon ein Hinweis darauf ist, dass die Polizei ein Kommunikationsproblem
unbedingt
hat.
Unbedingt. Und wer in Köln gelebt hat zu der Zeit, der kann das gut nachvollziehen. Da wurde zwar unentwegt der Verkehr gestoppt und es wurden unentwegt Razzien gemacht, aber es kamen unfassbar viele Hinweise aus der Bevölkerung, wer also wo wen gesehen haben wollte und tatsächlich und nicht und überhaupt. Und die waren nicht in der Lage, sozusagen den Spreu vom Weizen zu trennen, also die wichtigen von unwichtigen Informationen und entsprechend denen dann auch nachzugehen.
Ansonsten hätten sie
Schleyer
gefunden.
Und sie hätten ihn sofort gefunden. Ja. Das war hier direkt um die Ecke. Das ist Luftlinie 3 Kilometer gewesen, wo die erste Zeit, ich weiß nicht genau, wie lange, jedenfalls die ersten 2, 3 Tage, glaube ich, festgehalten wurde.
Naja, und danach ist er nach Liebler gekommen, in dieses Hochhaus. Genau. Auch da hat es ja Hinweise gegeben.
Es hat immer Hinweise gegeben. Ja. Man hat eben nur den falschen Hinweisen ist man nachgegangen, sozusagen. Ja. Und das war dann das Problem, was die Sache so furchtbar in die Länge gezogen hat. Das hat ja 6 oder 7 Wochen gedauert. Und das ist tatsächlich dann eine nervenzermürbende Zeit gewesen und die Beteiligten haben ja sehr viel darüber berichtet auch und haben auch sehr frei darüber erzählt. Es war jedenfalls für alle Beteiligten klar, wir werden nicht verhandeln. Und das hat Helmut Schmidt dann auch sofort in der Regierungserklärung gesagt. Er hat im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben und er hat dann sich in einer ziemlich dramatischen Ansprache, ich glaube vor der Tagesschau oder sowas, an die Entführer direkt gewendet und hat also ihnen das klargemacht. Also,
sie halten sich für mächtig oder irgendwie sowas,
wo
sind
der Hammer
sie aber
hängt.
Nicht. Ne?
So, genau. Ja, so, und das war dieser Krisenstab, der Friedrich Zimmermann hat es mal so erzählt, das war die Versammlung der Feldwebel des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Ja, das waren genau die Generationen, die im Zweiten Weltkrieg so die mittleren Ränge hatte.
Ja.
Und die waren kampferprobt und gottesfürchtig und trinkfest. Und die haben gesagt, das wollen wir doch mal gucken, wie das hier geht. Und wir werden uns nicht erpressen lassen. Es hat sofort Kontakte gegeben zur Familie und denen ist das auch kommuniziert worden. Dann hat die Familie versucht, sozusagen selbst irgendwelche Drähte loszulassen. Das kann man ja auch alles nachvollziehen. Was die Sache dann wirklich dramatisiert hat und wo man dann wirklich den Atem angehalten hat, war eben die Entführung der Landshut. Also es hat dann sozusagen eine Unterstützungsaktion gegeben mit der also, ich sag mal, Gesinnungsgenossen, internationale Gesinnungsgenossen weiter noch Druck auf die Bundesregierung ausüben
Captain
wollten.
Captain Mahmoud.
Und haben also Captain Mahmoud losgeschickt und haben die Landshut entführt mit vielen Passagieren drin, die also im Urlaub gewesen sind und dann zurückfliegen sollten. Und die wurden dann über vielerlei Umwege letzten Endes nach Mogadischu entführt. So, und da kam es dann zu dieser Aktion. Ben Wisch, also Hans-Jürgen Wischnewski, der sehr gute Kontakte in diese Gegend der Welt hatte, wurde also von Schmidt dahin geschickt. Und dann gab es die GSG 9. Die GSG 9 war eine Gründung, die direkt nach den Olympischen Spielen sozusagen stattgefunden hat. Und das war der erste riesengroße Einsatz.
Der gleichzeitig ein unglaublicher Erfolg war.
Der war wirklich ein Erfolg, weil die haben diese Maschine geknackt und alle Terroristen umgebracht, bis auf zwei, glaube ich. Und keine einzige Geißel ist gestorben. Also es war ein...
Ich finde das unvorstellbar, ja, dass denen das gelungen ist.
Sehr viel
das
Glück gehabt wahrscheinlich. Ist ja auch egal. Sie haben es jedenfalls hinbekommen. Und damit war dann, ich sag mal, dieses Druckmittel weg. Und dann gab es ja als Kettenreaktion eben die Selbstmorde in Stammheim. Auch da kann man lange drüber diskutieren. Und eben den unzweideutigen Mord an Schleyer, der dann...
Irgendwo in der Eifel haben sie den dann hingerichtet, ja, glaube ich. Ne?
Der ist hingerichtet worden. Also und dann ist er im Kofferraum eines Audi. Irgendwo, ich glaube im Elsass stand er dann an der Grenze oder sowas. Jedenfalls, da konnte man ihn dann abholen. Das ist dann auch geschehen und damit war sozusagen diese Katastrophe beendet. Und sie war der Höhepunkt und gleichzeitig auch der Beginn des Endes dieses Terrorismus. Der ist dann zwar noch in der dritten Generation, wie du gesagt hast, vorhin weitergeführt worden, aber das war der Höhepunkt und damit war auch irgendwie klar, dieser Krisenstab, die Bundesregierung, hat das durchexerziert, kann man jetzt wirklich sagen, das passt gut zu den Feldwebeln, auf Kosten der Familie Schleyer.
Ja.
Und diesen, ich meine, das ist eine moralische Debatte, die du niemals führen kannst.
Ich glaube, das wirft die Familie der Bundesrepublik immer noch vor auch, ne? Oder?
Nee, also ich habe, nein, also ich habe in einem Vorgespräch geführt mit Eberhard Schleyer, dem ältesten Sohn.
Ja.
Und der sagt, nein, also das, es gibt natürlich, ich meine, wenn sozusagen der Mittelpunkt der Familie, das war der Hans-Martin Schleyer, sozusagen rausgerissen wird von jetzt auf sofort, das kannst du nicht in deinem Leben vergessen. Das ist unmöglich, das geht nicht. Du musst dann eine Therapie machen und irgendwie gucken, dass du damit klarkommst. Das ist, glaube ich, bei denen soweit gelungen. Aber sie sagen auch, es macht überhaupt keinen Sinn, mit den Tätern zu reden. Also es ist Aussöhnung oder irgendwie sowas, sagte, das macht wenig Sinn, weil was kann ich denen vergeben? Gar nichts. Ja. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Insofern war das nicht der Punkt, aber er sagte, es gibt eben Mechanismen und man muss sich darüber klar werden, was hat eigentlich dazu geführt? Sind wir jetzt in der Lage, das vorher zu verändern, dass es eben zu so etwas nicht mehr kommt? Und wie kann ich die Gesellschaft so verändern, dass eben solche Gewaltexplosionen nicht mehr stattfinden? Und das ist vielleicht tatsächlich eine Aufgabe, die solche Leute übernehmen können. Wobei, wir sind jetzt im Jahr 2017, es hat nicht das eine mit dem anderen etwas zu tun, aber Gewalt ist tatsächlich immer noch derartig exzessiv bei uns vorhanden, dass wir jedenfalls dieses Problem bisher nicht in den Griff gekriegt
haben. Dieses nicht, aber was wir danach nicht mehr gesehen haben, waren Entführungen, um irgendeine politische Forderung durchzusetzen.
Das stimmt.
Wahrscheinlich, also es würde mich nicht wundern, wenn tatsächlich der deutsche Herbst, wenn Schleyers Tod nicht auch das Zeichen an die nachfolgenden Generationen gewesen wäre, zu sagen, es lohnt sich nicht. Ja, ihr könnt dieses Spiel nicht gewinnen.
Das wäre dann sozusagen die späte Rehabilitierung der harten Haltung der Regierung.
Ja.
Das kann man so sehen, glaube ich auch. Ob das wirklich Leute abgehalten hätte, hart auf hart, wenn es hart auf hart kommt, wenn nochmal so ein harter Kern eingesessen hätte, den gab es dann ja nicht mehr. Also es ist ja dadurch, dass eben die Köpfe weg waren und sich selbst umgebracht haben, jedenfalls ist das ja die offizielle Lesart. Ich war nicht dabei, ich kann das nicht beurteilen. Es gibt ja immer noch die, ich sag mal, Idee und die Kritik daran, dass es eben kein Selbstmord war, sondern Mord.
Aha.
Aber
tatsächlich, also ich dachte, das wäre jetzt ja so irgendwo Verschwörungstheorie-Ecke.
Genau, da gibt es das noch. Aber es ist, also wie gesagt, ich kann das nur zur Kenntnis nehmen. Die Belege, die man vorlegt, sind so, dass man sagt, ja, dann war es eben wirklich Selbstmord. Aber es ist schon alles relativ schwierig nachzuvollziehen, wie kommt eine Pistole in diese Zelle rein und so weiter. Also
ja,
solche
das ist
Sachen,
richtig.
Da muss man schon, da gibt es halt eben Abstriche so.
Ja.
Auf der anderen Seite war das ein so abschreckendes Beispiel, auch, dass eben der Staat diese GSG 9 hat und sie auch einsetzt.
Ja.
Und die auch schießen. Also ja, nicht nur mit Wattebäuschen schmeißen, sondern wirklich diese Leute auch erschießen. Und das Risiko einer solchen Tat tatsächlich darin besteht, selbst bei drauf zu gehen. Das mag tatsächlich einen gewissen abschreckenden Charakter gehabt haben. Wenn ich mir allerdings die Brutalität eben anschaue, die es ansonsten so gibt, wir können den Vergleich nicht ziehen, weil auf gewalttätige Demonstranten nicht geschossen wird. Aber vielleicht würde es in einem solchen Falle, wenn das geschehen würde, vielleicht auch dazu führen, eben, dass solche Demonstrationen nicht mehr stattfinden.
Ja.
Ich wage das nicht bis zu Ende zu denken, weil das natürlich Bürgerkrieg bedeutet und ja, nicht gewollt ist. Insofern kann man das eben wirklich nicht miteinander vergleichen. Aber dass diese Ereignisse im Herbst 77 waren tatsächlich massiv. Ich erinnere mich da sehr gut dran und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir tatsächlich da zum ersten Mal während dieser gesamten Terrorismusgeschichte, ich persönlich natürlich auch, weil es hier in Köln stattgefunden hat, wirklich betroffen war und gesagt habe, Mensch, also das ist etwas, wo ich selbst auch drunter leiden könnte. Und da ist mir das überhaupt erst so richtig bewusst geworden. Bei der Entführung von Peter Lorenz zum Beispiel habe ich das in der Zeitung gelesen und habe gesagt, ja, scheiße, aber es hat mich nicht weiter tangiert.
Ja, die Nähe hat gefehlt.
Die Nähe hat gefehlt, genau. Und
eins der wichtigsten Nachrichtenkriterien.
Genau, ja. Und aber eben auch die Härte und die Länge dieser Auseinandersetzung und die ungeheure Konsequenz.
Ja.
Also das
und zwar auf allen Seiten.
Auf allen Seiten. Ja, der Selbstmord in Stammheim war eine irrsinnig konsequente Haltung. Ja. Und das hat mich insofern auch beeindruckt. Also nicht jetzt positiv oder negativ, aber das hat mich sehr in Erstaunen versetzt, dass das dann wirklich passiert. Und dass die dann sagen, nee, also ich sitze hier bei dem bei den Scheißkapitalisten nicht noch 30 Jahre im Gefängnis. Ich bringe mich lieber um. Also das ist echt eine Haltung, da muss ich sagen, dazu gehört wirklich einiges. Und die hat man nicht so ohne weiteres.
Und eine hatte ja auch überlebt. Irmgard Möller hat Stammheim überlebt.
Ja, schwer verletzt.
Das heißt, schön wäre, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch lebt, keine
sie
Ahnung,
lebt, immer lebt noch.
Schön wäre ja, wenn die erzählen würde, was ist da passiert, und alleine wegen dieser Verschwörungstheorien.
Ja. Also
man wie kann kriegt das, man eine Pistole da rein?
Ja,
das könnte Otto Schily vielleicht auch beantworten,
man
oder?
Man kann denen das vielleicht sogar vorwerfen, dass sie nicht reden,
ja,
weil sie natürlich sehr vieles noch wissen und einfach auch der Wahrheitsfindung dienen könnten.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es so, dass sie sich ja vielleicht auch wieder selbst belasten und dann bestimmte Dinge verjähren ja nicht. Also das ist wirklich schwierig. Vielleicht haben sie auch einen Deal gemacht, dass sie das Maul halten müssen. Wer weiß es denn? Also Irmgard Möller ist 94 entlassen worden und insofern weiß man eben nicht so genau, was da der Deal war. Jedenfalls.
Ich habe ja immer die Hoffnung, dass die dann irgendwie posthum Memoiren veröffentlicht werden oder sowas.
Ja.
Weil ich finde, es gibt einfach so ein paar Lücken. Es gibt Lücken in dieser Geschichtsschreibung. Und die könnten die stopfen, diese Lücken. Das finde ich so.
Ja, die Frage
sehr
ist
unbefriedigend.
Das ist unbefriedigend. Aber dann ist auch, wenn du es posthum machst, dann ist einfach, weißt du, dann musst du das nehmen, wie es ist, dann kannst du das nicht mehr hinterfragen.
Ja.
Dann wird das könnte eine Lobhudelei werden. Und es gibt ja so Terroristen, die in jeder zweiten Talkshow gesessen haben, eine Zeit lang.
Bommi Baumann,
Wo man sagte, okay, du wedelst mit dem Tausender, dann kommt der. Wobei ich jetzt keinen Namen genannt habe. da weiß man auch nicht so richtig, ist das jetzt eigentlich alles, stimmt das oder ist das jetzt einfach nur was für die Presse? Was
ja.
So, das ist
ja, und auch viel Verklärung wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Das viel
ist,
Verklärung.
Es ist halt doch 30 Jahre her.
Ja, es ist und
40.
Wenn man sich mal überlegt, wer damals gehandelt hat, also wer war Innenminister, was haben die eigentlich so für einen Hintergrund gehabt, was war Helmut Schmidt für ein Typ und auch so stramme Konservative wie Friedrich Zimmermann, sind das wirklich so miese Charaktere gewesen, die, ich sag jetzt mal, einen Mord in Auftrag gegeben hätten? Kann ich mir nicht vorstellen, muss ich wirklich sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre ihnen, glaube ich, sogar wirklich lieber gewesen, die vor Gericht zu haben,
ja,
und sie zu verurteilen und sagen, du sitzt jetzt 20 Jahre im Knast und dann kommst du wieder raus und dann gucken wir mal.
Genau.
also das kann ich mir alles so nicht vorstellen. Und dass irgendein Justizbeamter in Stammheim gesagt hat, ich bringe diese Arschgeigen jetzt um, das ist so eine Räuberpistole, da muss ich auch sagen, das kommt nicht rüber. Wie gesagt, wie man eine Pistole da reinkriegt, finde ich interessant. Ich möchte gerne wissen, wie ein Radio da reinkommt. Mhm. Die haben ja den Deutschlandfunk gehört, der dann als erstes die Nachricht brachte von der
Befreiung. Schon Wahnsinn, ja.
Also das ist... Also da sind schon noch tatsächlich ein paar Fragen, die aber darüber nicht aufgeklärt werden könnten. Klar ist einfach nur, dieser deutsche Herbst war eine irrsinnige Bedrohung für den Staat tatsächlich, weil wenn du ihn sozusagen aus der Hand gibst und wenn du sagst, wir sind nicht mehr aktionsfähig, wir lassen uns erpressen, dann hat das natürlich für alle folgenden Jahre und für alle Nachfolger, Terroristen, Aktionen und Organisationen einen wirklich großen Punkt.
Dann bleibst du erpressbar bis zu dem Punkt, wo du...
Und das war die bittere Nummer. Ja. Und wie gesagt, die Familie Schleyer ist das Opfer gewesen und das ist im Grunde genommen ein nicht auflösbarer Konflikt. Und den hat der Helmut Schmidt und die gesamte Truppe mit ihm, die damals da zusammen war, die haben das gesagt, wir nehmen das hin.
Ja.
Genauso sagt, also Schmidt hat auch lange Auskunft darüber gegeben, was er gemacht hätte, wenn bei der Befragungsaktion, ich sage einfach mal, 50 Geiseln tot gewesen wären, ja, dann bist du im Grunde genommen dafür verantwortlich.
Ja.
Er wäre sofort zurückgetreten, ja. Klar, aber kann man damit fertig werden? Weiß ich nicht.
Man kann sich dann möglicherweise kann man das, weil es ja dann doch eine sehr abstrakte Sache ist, mit der du da umgehst. Also du ziehst nicht selber den Abzug. Ich könnte mir vorstellen, dass man da durchaus mit umgehen kann. Also das müssen wir ja auch, wenn wir unsere Soldaten in den Krieg schicken. Also ein Bundestag, der die Armee in den Krieg schickt, muss auch damit klarkommen, dass da Menschen sterben.
Naja, aber in diesem Fall ist es ein ganz klein bisschen anders. Ich habe eine Truppe von 20 Mann, GSG 9
ja.
oder 40 Mann, keine Ahnung, losgeschickt, also eigenhändig sagt, du fährst da jetzt los, du fliegst den Flugzeug immer hinterher, haben die ja gemacht, sind immer hinterher geflogen und wenn es soweit ist, dann sorge ich dafür oder sorgen wir dafür politisch, dass du da irgendwo in einem fremden Land versuchen wir einfach die Erlaubnis zu bekommen und dann machst du das so. Und dabei, weil ich ja nicht erpressbar bin und weil ich will, dass die in Stuttgart-Stammheim nicht rauskommen, lasse ich es zu, dass bei dieser Aktion 50 Leute umkommen. Das ist schon eine sehr viel nähere
Stimmt
Geschichte.
Schon, ja.
Wir können jetzt alle von Glück reden, dass das nicht passiert ist und wir können wirklich für nicht nur für die überlebenden Geiseln, sondern einfach insgesamt ist das dann noch einigermaßen glimpflich abgegangen und hat dann ja auch ein großes Loblied auf die GSG 9 und die wurden dann großartig empfangen.
Mythos ist das geworden dadurch, ja.
Genau und hat eben jetzt im Gegensatz zu München 72 dann zum ersten Mal gezeigt, also wir können uns eben doch wehren und wir sind eben doch solchen Leuten nicht völlig hilflos ausgeliefert und wir haben einfach uns jetzt auf diese Situation eingestellt und wir werden auch in Zukunft und so weiter und so weiter. Wie gesagt, die Bedrohungen werden immer anders, sie werden immer moderner, die Terroristen nehmen immer andere Waffen und sind immer brutaler und im Moment wählen sie ja ihre Ziele einfach völlig willkürlich aus. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass jemand verantwortlich in der Politik ist oder in der Wirtschaft, sondern es ist einfach irgendwo eine Ansammlung von Menschen.
Geht halt nur um Destabilisierung.
Ja. Genau. Und insofern ist auch dieses eben einfach eine andere Form, aber zumindest bis dahin hat man eben gezeigt, wir machen da nicht mit.
Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 3. September. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.